Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Welcher Typ Mensch sind Sie? Typ A, kein Auge zugemacht und seit 3 Uhr die Ping, Eilmeldungen auf dem Handy verfolgend? Oder Typ B, ach ja, war ja Wahl und dann heute Morgen mal kurz das Netz oder das Radio angemacht und danach zur Tagesordnung übergegangen. Kann sich ja sowieso noch Tage hinziehen, bis das Ergebnis feststeht. Klar ist jedenfalls, wieder mal ist diese Wahl in den USA nicht so gelaufen, wie die meisten es vermutet hatten. Wieder mal schneidet Donald Trump besser ab als erwartet und wieder mal setzt er auf Eskalation und nicht auf friedliche Rechtsstaatlichkeit. Wie die Medien diese Nacht und Trumps Reaktionen begleitet haben, darauf schauen wir jetzt. Und noch eine Sache, die anders war in diesem Jahr. Verfolgen konnten Sie und wir alle diese Wahl nicht nur im Fernsehen und bei den herkömmlichen Bewegt-Bildmedien, ARD, ZDF, Private. Dieses Mal haben auch die Pressekolleginnen und Kollegen per Stream mitgemischt. Spiegel, Zeit und das nachgebaute Oval Office Studio von Bild.de.
Herzlich willkommen bei der spannendsten, bei der wichtigsten Wahlnacht der Welt. Wir werden die nächsten 12, 13, 14, 15 Stunden für Sie da sein, egal wie lange diese Nacht dauern wird.
Ja, und jetzt sehe ich auch schon unseren Politikchef.
Glauben Sie, die Kanzlerin bleibt jetzt die ganze Nacht wach und schaut sich das alles an? Oder geht die irgendwann zu Bett und denkt sich, egal wer der Präsident ist, im nächsten Jahr höre ich auf.
Nein.
Kann es wirklich Wochen dauern, bis wir ein relevantes, gültiges Ergebnis haben?
Ich glaube ja.
Ja. Da mag Markus Feldenkirchen vom Spiegel recht haben. Blicken wir aber zunächst erstmal in die USA und die dortige Berichterstattung. Sinje Stattlich hat sie verfolgt. Jetzt ist es, Frau Stattlich, bei Ihnen in New York 9:30, glaube ich. Da läuft ja nicht mehr die Wahlbegleitung, sondern schon die morgendliche Tag danach, die Sendungen. Blicken wir also erstmal auf gestern. Wie haben die Sender die Wahl begleitet?
Also grundsätzlich war das doch recht ähnlich wie bei vergangenen Wahlen. Die großen Sender haben eben heute Nacht ihre großen Shows gemacht mit viel Trommelwirbel und immer wieder Ankündigungen wie in der kommenden Stunde sind wieder 25 Wahlmänner in diesem und jenem Bundesstaat zu vergeben. Viele hatten einen Countdown, wann die nächsten Wahllokale schließen. Und all das, obwohl in den vergangenen Tagen und Wochen eigentlich Experten und auch viele Medien selbst immer wieder darauf hingewiesen hatten, dass dies eine Wahl wird wie keine andere. Dass wir eben wegen der Pandemie sehr viele Briefwähler haben werden und dass die Auszählung dauern wird, wir also geduldig sein müssen. Immerhin muss man sagen, haben sich die Sender mit frühen Prognosen für die einzelnen Staaten zurückgehalten. Vor allem bei CNN ist mir aufgefallen, dass dort immer wieder gesagt wurde, dass wir noch längst nicht am Ende sind, dass wir nicht alle Stimmen gezählt haben und dass dort auch immer wieder erklärt wurde, welche Stimmen jetzt schon gezählt sind, ob wir hier über die Briefwähler sprechen, die aus dem Early Voting oder den Stimmen von dem Tag selbst. Im Großen und Ganzen war mein Eindruck aber, Politik als Unterhaltung, so wie es in den USA eben oft der Fall ist.
Sprechen wir über die Politik, die möglicherweise in den Sendern auch zur Geltung kam. Fox gilt ja eher als konservativer Sender, CNN, NBC als Trump-kritischer. Hat sich das bemerkbar gemacht in der Wahlberichterstattung?
Meinem Eindruck nach ja. Zwar haben die Sender versucht, die Zahlen wirklich neutral zu präsentieren, aber vor allem bei Fox News war es schon klar, wie der Sender sich positioniert. Da gab es schon früh am Abend ein Segment mit dem rechtskonservativen Star-Moderator Tucker Carlson, der eben zum Beispiel sagte, dass Trump doch unter schwarzen Wählern sehr viel besser abschneide als gedacht. Er hat dann auch nochmal die Black Lives Matter-Bewegung kritisiert und betont, Donald Trump sei eben kein Rassist, wie ihm das ja viele vorwerfen würden. Und bei Fox News waren viele Interviewpartner im Laufe des Abends Trump-Unterstützer, deren Sicht dann unwidersprochen gezeigt wurde. Bei den liberalen Sendern, so wie CNN oder MSNBC, hat man versucht, das nicht ganz so offen zu machen. Aber auch hier hatte ich den Eindruck, dass man da zum Teil durch die Auswahl der Fakten, die präsentiert wurden, so eine Art Schönreden sehen konnte. Also dass da zum Beispiel noch Rechenspiele gemacht wurden, wie Joe Biden es jetzt über die Schwelle dieser 270 Wahlmännerstimmen, die er eben braucht, um Präsident zu werden, noch schaffen kann.
Und dann kamen die Statements. Biden sagte, wir werden gewinnen und Trump sagte, wir haben gewonnen, was ein kleiner Unterschied ist. Wie haben die Medien auf Trumps Absicht reagiert, die Stimmauszählung gerichtlich stoppen lassen zu wollen?
Am deutlichsten war hier wohl die Reaktion des Senders MSNBC, der als besonders links gilt. Der hat die Rede von Donald Trump nämlich gar nicht zu Ende übertragen, sondern mittendrin unterbrochen. Und der Moderator sagte dann, das basiert überhaupt nicht auf den Fakten. Es gibt noch Millionen von Stimmen, die ausgezählt werden müssen. Der Moderator bei NBC zum Beispiel zeigte sich fassungslos. Er sagte, so etwas habe er in seiner jahrelangen Karriere noch nie erlebt. Und auch die anderen Sender haben immer wieder darauf hingewiesen, welche Staaten tatsächlich ausgezählt sind, welche nicht. CNN hat zum Beispiel nochmal betont, es ist nicht Donald Trump, der hier entscheidet, ob er der Sieger ist. Und man muss sagen, sogar Fox News hat an dieser Stelle eingeordnet, dass das noch nicht ganz stimmt, was Trump da sagt. Die Situation in der Wahlnacht sei extrem entzündlich, sagte da der Moderator Chris Wallace bei Fox. Und da hat der Präsident gerade ein Zündholz hineingeworfen.
Ja, weil Sie es gerade ansprechen, jenseits der objektiven Einordnung, Sie sprachen gerade von Fassungslosigkeit. Das heißt, auch seitens der Moderatorinnen und Moderatoren gibt es da mehr oder weniger offene Anti- oder Sympathie für die Kandidaten?
Ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo man ja doch versucht, das eher neutral zu präsentieren. Auch hier ist mir das vor allem bei Fox News aufgefallen, dass da oft, wenn es dann hieß, Trump könnte auf diese und jene Weise noch gewinnen, dass die Moderatorin dann reagierte mit einem Kommentar wie good stuff, also oh, gute Sache. Insgesamt war das bei CNN schon nüchterner. Auch von der äußeren Form waren die da mehr um Neutralität bemüht. Aber selbst dort hat sich subtil in den Formulierungen schon dann immer wieder so etwas wie Hoffnung gezeigt, wenn es jetzt für Joe Biden gerade gut aussah. Und ganz ehrlich, hier tatsächlich Objektivität vorzuspiegeln, ist am Ende vielleicht auch ein bisschen unsinnig, weil sowieso jeder Amerikaner weiß, wie diese großen Fernsehsender politisch zu verorten sind. Und diese Spaltung ist eben hier ganz, ganz extrem und ganz anders als in Deutschland.
Wie sieht es im Moment aus? Jetzt haben ja möglicherweise die Wahlbegleitungssendungen ihre Sendung schon eingestellt. Wie sieht es aktuell aus? Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es möglicherweise noch viele Stunden, einige sagen sogar Tage dauern könnte, bis die Stimmenauszählung vollzogen ist.
Ja, natürlich schauen die großen Sender und alle Medien da jetzt weiter drauf und schauen auch ganz genau hin, was eben der Präsident jetzt nun machen wird. Wir wissen ja nur noch gar nicht, ob heute oder wann überhaupt ein Sieger feststehen wird, wie lange noch gezählt wird. Viele Medien sind mittlerweile dazu übergegangen, eben in den einzelnen Bundesstaaten oder Bezirken nachzufragen, wie dort genau die Lage bei der Zählung ist. Insgesamt muss man sagen, eigentlich hatten sich die Medien ja hier vorgenommen, aus der Wahl 2016 zu lernen, als ja viele Journalisten so sehr daneben lagen. Sicher waren sie diesmal auch insgesamt vorsichtiger, haben den Umfragen vielleicht versucht, nicht ganz so viel Gewicht zu geben. Aber am Ende ist das System hier wirklich so, dass diese Umfragen eine immense Rolle in der Berichterstattung spielen. Und das war eben auch diesmal wieder so, auch wenn sich die Szenarien von einem Erdrutschsieg Bidens nun nicht bewahrheitet haben. Und heute früh schrieb nun die Medienkolumnistin der Washington Post, wir wissen noch nicht viel über diese Wahl, aber wir wissen, dass es die Umfragen und die Journalisten wieder vergeigt haben.
Und damit haben wir auch noch einen Blick auf die Presseberichterstattung geworfen mit Sine Stattlich. Sie berichtet aus New York und mit ihr habe ich über die Wahlberichterstattung gesprochen. Dankeschön.
Danke.
Medias Res hier, das Medienmagazin. Wir schauen auf unser Nachbarland Luxemburg, das eigentlich pressetechnisch sehr gut aufgestellt ist. Mehrere Tageszeitungen, zwei große Radiosender, ein öffentlich-rechtlicher und RTL, ein großer privater Radio- und Fernsehsender. All sie prägen das Bild. Möglich wird diese Vielfalt durch öffentliches Geld, das nicht nur den Rundfunk, sondern auch die meisten Zeitungen finanziert. Aber nun kommen die berühmten modernen Zeiten ins Spiel, die veränderten Lesegewohnheiten, die neuen Medien, die insgesamt die Finanzierung der herkömmlichen Ausspielwege hinterfragen und neue Konzepte ins Spiel bringen. Auch der luxemburgische Medienmarkt ist im Umbruch. Tonja Koch berichtet.
Die Regierung reagiert auf die Marktumbrüche mit Reformen. Sie will die sogenannte Pressehilfe neu gestalten. Ein entsprechendes Gesetz zur Umbildung der staatlichen Beihilfen wird derzeit diskutiert. Auch die Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks soll noch bis Ende des Jahres per Gesetz mit einer Art Staatsvertrag abgesichert werden. Das hat Premierminister Xavier Bettel vor wenigen Tagen im Parlament angekündigt.
Wir wollen die Radio als ihre Unabhängigkeit stärken. Nach mehr Prävisibilität.
Es ginge darum, so Bettel, die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu garantieren. Auch alle anderen Maßnahmen, die von der Regierung im Rahmen der Pressehilfe ergriffen würden, verfolgten dieses Ziel.
Als Premier und als Medienminister ist mir aber wichtig, dass man eine stark professionelle Presse heute zu Lützburg hat.
Als Premier und gleichzeitig Medienminister sei es ihm wichtig, eine starke, professionell arbeitende Presse in Luxemburg zu haben. Die Pressehilfe werde deshalb vermehrt an qualitativen und nicht länger an quantitativen Kriterien ausgerichtet. Bislang waren die staatlichen Subventionen zum Teil an die Anzahl der redaktionellen Seiten der Zeitungen geknüpft. Künftig soll hingegen jede Redakteursstelle mit jährlich 30.000 bis 55.000 Euro bezuschusst werden. Im Grundsatz eine gute Idee, sagt Jean-Louis Sivek, Präsident des Luxemburger Presserates. Der Vereinigung gehören sowohl Journalisten als auch Verleger an.
Das Gesetz an sich wird sicherlich keine Qualität sichern können. Es wird allerdings in meinen Augen jenen Verlegern und Journalisten helfen, die auf Qualität setzen wollen, weil es eben die Möglichkeit eröffnet, ohne an die Einkommensseite denken zu müssen, die Wahl zu treffen, vielleicht eine dünnere Zeitung oder eine Website mit weniger Artikeln, aber dafür hochwertigeren Inhalten zu produzieren.
Die strukturelle Krise, in der sich insbesondere die luxemburgische Printpresse befindet, könne der Reformansatz allerdings nicht abwenden. Allein 5 Tageszeitungen bemühten sich um etwa 350.000 Leser.
Das sind sehr, sehr wenige, wenn man darüber Medien finanzieren soll. Und es ist daher eigentlich schon ein kleines Wunder, dass es überhaupt so viele Medien in Luxemburg gibt.
Dieses Modell komme an seine Grenzen, fürchtet Sivek. Auch in Luxemburg sinkt wie überall die Zahl der Abonnenten und die potenziellen Anzeigenkunden haben längst andere Werbemöglichkeiten für sich entdeckt. Das bekommt auch die bis dato auflagenstärkste Tageszeitung im Land, das Luxemburger Wort, zu spüren. Der Marktführer, bis dahin im Besitz der katholischen Kirche, wurde im Frühjahr von einem belgischen Medienkonzern übernommen. Für viele Leser ist das eine Art Tabubruch, nicht jedoch für den ehemaligen Chefredakteur des Luxemburger Wortes, Jean-Louis Sivek.
Warum nicht? Also das ist jetzt keine erstaunliche Entwicklung. Sagen wir mal, ungewohnt in Luxemburg ist, dass es einen Verkäufer gab.
Mit dieser Entscheidung des Erzbistums Luxemburgs hatte wohl kaum jemand gerechnet, am wenigsten die Mitarbeiter. Diese werden sich, das haben die neuen belgischen Eigner angekündigt, darauf einstellen müssen, dass bis zu einem Viertel der insgesamt 340 Arbeitsplätze wegfallen werden. Neue Wege geht ab Januar auch das Litzebüer Journal. Nach 70 Jahren stellt das liberale Blatt die gedruckte Ausgabe ein und erscheint nur noch online, sagt Chefredakteur Claude Karger.
Die Gesellschaft wird sich nicht zurückdrehen auf Print. Weder die Leser noch die Anzeigenkunden werden noch länger im Print bleiben. Das ist ein Trend, den wir seit Jahren sehen.
Dass die Regierung die finanzielle Unterstützung für Online-Strategien geöffnet hat, begrüßt der Macher des Journals, das einer liberal ausgerichteten politischen Stiftung gehört.
Ich halte das grundsätzlich für richtig, dass man auf Qualitätsjournalismus setzt. Wir sprechen ja in der digitalen Welt nicht mehr von Seiten oder Artikeln, aber wir sprechen von Content. Und dieser Content muss immer eine gewisse Qualität haben, um herauszustechen natürlich.
Bis Ende des Jahres will Karger die verbliebenen 3000 Print-Abonnementkunden überzeugen, der digitalen Variante des Journals treu zu bleiben. Lange Zeit dominierten gesellschaftliche Akteure, die neben anderen Dingen eben auch Zeitungen machten, den luxemburgischen Zeitungsmarkt. Das galt für das Luxemburger Wort und das Journal und gilt ebenso für das Tageblatt, wo sich die Gewerkschaften engagieren und auch für die kommunistische Zeitung Vom Litzebüer Volk. Mit dem Einstieg privatwirtschaftlicher Verleger in den luxemburgischen Printmarkt, wie beim Wort, hat jedoch ein Wandel mit offenem Ende eingesetzt.
Tonja Koch berichtete über den sich verändernden luxemburgischen Medienmarkt. We'll be right back. haben wir ganz gut im Griff, aufgeladene Wörter zu vermeiden. Immerhin sind die deutschen Medien in Sachen Nazi-Regime und dessen Sprache über Jahrzehnte sensibilisiert worden, weswegen Wörter wie Sonderbehandlung oder Schreibtischtäter nur noch selten ganz unbedarft benutzt werden. Anders verhält es sich mit verdeckter Werbung, die Wörter transportieren können. Konzerne denken sich solche Werbewörter aus, um die eigene Großartigkeit zu unterstreichen. Diese Wörter werden oft zum Beispiel in Pressemeldungen dieser Konzerne verwendet und von überarbeiteten Journalistinnen und Journalisten arglos übernommen. Beispiel gefällig? Bitteschön.
Medias Res.
Die geplante Gigafactory von Tesla ist das größte Industrieprojekt der letzten Jahrzehnte im Großraum Berlin.
Hier in diesem Wald soll die sogenannte Gigafactory entstehen.
Die größten Fragezeichen haben Anwohner und Umweltverbände stets beim Thema Wasser. Die Gigafactory soll so viel verbrauchen wie eine gesamte Kleinstadt.
Eine Tesla Gigafactory.
Die sogenannte Gigafactory.
Gigafactory.
Gigafactory. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Gigafactory, zu Deutsch Gigafabrik, ein Wort voller Größenwahn. Und genau so soll der Begriff auch klingen. Erfunden hat ihn Tesla für seine Batteriefabrik in Nevada, die nach Firmenangaben einmal das größte Gebäude der Welt sein soll, das mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Auch die Fabrik für Elektroautos in Brandenburg, die gerade gebaut wird, nennt Tesla nur Gigafactory. Dahinter steckt geschickte Firmen-PR. Eine Gigafactory, das ist kein einfaches Werk zur Herstellung von E-Fahrzeugen. Der Anglizismus klingt nach einer Anlage riesigen Ausmaßes, in der hochmoderne Technologien zum Einsatz kommen. Genau deswegen ist der Begriff nicht neutral, sondern ein Euphemismus. Journalistinnen und Journalisten, die objektiv über die Vor- und Nachteile der Tesla-Pläne berichten wollen, sollten lieber von einem Werk oder einer Fabrik sprechen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Und da hilft es auch nichts, von der sogenannten Gigafactory zu sprechen. Annika Schneider war das. Und noch ein gesellschaftlich aufgeladener, vielleicht sogar überstrapazierter Begriff, Quote. Kennen Sie diesen Begriff? Kommt in Wörtern wie Quotenmann oder Quotenvorrecht vor. Das ist irgendwas Juristisches. Alles ziemlich unhip und gar nicht modern. Dazu kommt noch die leicht irrsinnige Debatte in der Geschlechterfrage auf den Begriff Quote und deren Umsetzung zu verzichten. Denn das Argument, wer gute Leistung erbringt, der oder die wird ja sowieso gefördert, unabhängig ob es Mann oder Frau ist. Quotenrufer werden mitleidig abwertende Blicke zugeworfen, was unseren Kolumnisten ins Grübeln gebracht hat. Und dann ist ihm aufgefallen, es liegt nicht am Inhalt, es liegt am Wort. Das muss man ändern. Wie und warum, das erklärt er jetzt.
Medias Res. Matthias Dell.
Markus Meckel, du alter Chancentod. Dachte ich, als ich ein Interview mit dem letzten Außenminister der DDR hier im Sender hörte. 30 Jahre deutsche Einheit. Meckel erzählte von früher und beklagte, dass seitdem der Osten in der Wahrnehmung des Westens unterrepräsentiert sei. Aber dann sagte er:
Ich will nicht von Quoten reden, das bringt nichts.
Und ich dachte, welche Fußballspielerin, die völlig zu Recht ein Foul beklagen könnte, würde von sich aus sagen: Ich will nicht von Freistoß reden, das bringt nichts. Warum will Markus Meckel keine Quote? Warum nutzt er den Moment der Radioöffentlichkeit nicht, um etwas zu fordern, damit daraus bestenfalls eine Debatte wird? Wo er doch gerade in diesem Augenblick am eigenen Leib erfährt, wie das mit der Wahrnehmung so läuft. Dass er von den Medien alle Jubeljahre für die Erinnerung an 89-90 angerufen wird, aber die wenigsten von ihm wissen wollen, was er von Grundeinkommen oder Steuerpolitik hält. Meine Vermutung? Weil der Begriff der Quote in der medialen Diskussion so ungefähr das Uncoolste ist, was man sich vorstellen kann. Der dementiert sich praktisch von selbst, wenn er in Artikeln und Interviews vorkommt. Siehe Meckel. Unter der Quote rangiert, so vom Ansehen her, wahrscheinlich nur noch Kommunismus. Dabei meint Quote nur den berechtigten Anteil am Kuchen, kommt im öffentlichen Reden aber komischerweise so daher, als wolle sie den Kuchen klauen, vergiften, ungenießbar machen. Und das ist allen so klar, dass nicht mal in der Taz nachgefragt wird, als die CDU-Legende Friedrich Merz im Sommer im Interview behauptete, die Quote für Frauen sei nur die zweitbeste Lösung. Man müsse das von unten lösen. Funktioniert super, oder? Frauen können ein Lied davon singen. Deswegen gab es unlängst den Versuch eines Paritätsgesetzes. 50-50 auf den Wahllisten für die Parlamente. Parität hört sich viel besser an als Quote. So edel und gut wie Gemeinwohl oder Vereinte Nationen. Hat aber fürs Erste auch nichts genützt. Deshalb wäre mein Vorschlag Proporz. Man muss diese ganzen Diskussionen über Anteile am Kuchen unter dem Begriff Proporz verhandeln. Das mag auf den ersten Blick abwegig scheinen, denn Proporz klingt schmierig, nach Hinterzimmer und Kuhhandel. Wie Schlemiel, diese dubios flüsternde Dealerfigur aus der Sesamstraße.
Hey, du! Wer ich? Meinst du mich?
Genau. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht?
Aber Proporz wird praktiziert, nicht diskutiert. Das ist der Clou. Proporz kommt medial kaum vor, obwohl alle wissen, dass es ihn gibt. Proporz muss man nicht in Interviews erklären. Der ist ganz normal, selbst bei Leuten wie Friedrich Merz. Regulierung von oben als Todesstoß für die Demokratie? Schauen Sie sich mal die Parteivorstände an. Was nicht ganz leicht ist, weil die riesig sind. Auch aus dem Grund, damit alle Landesverbände drin vorkommen. Ich habe mal versucht, bei der CDU durchzuzählen. 22 Menschen decken bei der Partei ohne Quotenregelung im Präsidium 13 verschiedene Bundesländer ab. Es fehlen nur Brandenburg, Bremen und Hamburg. Bayern ist durch einen CSU-Mann repräsentiert. NRW ist 5-mal vertreten, Baden-Württemberg 3-mal, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und das Saarland je 2-mal. Der Rest 1-mal. Selbst die AfD, die doch angeblich so anders sein will als die anderen Parteien, huldigt dem Proporz. Sie hat einen 13-köpfigen Vorstand aus 9 verschiedenen Landesverbänden. Und keiner käme auf die Idee zu sagen, Schluss mit der Landesverbandsquote, es geht allein um Qualität, da spielt Herkunft keine Rolle. Was lernen wir daraus? Friedrich Merz hat recht. Quote ist tatsächlich nur die zweitbeste Lösung. Das Zauberwort heißt Proporz. Man muss es medial nur öfter aussprechen.
Die Medienkolumne von Matthias Dell.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Matthias Schärfling. Ich arbeite für den Uckermark-Kurier und bin Redakteur bei der Zeitung. Die Naturtherme in Templin ist ein wichtiger Ausflugsort für die Region. Durch die Corona-Maßnahmen, die am Montag in Kraft getreten sind, musste die Naturtherme 90% ihrer Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und zwar Kurzarbeit Null. Der Geschäftsführer hofft natürlich, dass schnellstmöglich angekündigte Hilfen auch eintreffen, weil sonst eine Weiterführung des Unternehmens in Frage steht. Es gibt für die Uckermärker wenig Möglichkeiten, in der kalten Jahreszeit ins Schwimmbad zu gehen. Und dazu gehört die Therme und wenn die weg wäre, wäre das wirklich tragisch.
Und das war's von uns. Ich darf Sie schon mal jetzt hinweisen auf unseren Podcast und unsere Freitagssendung nach Redaktionsschluss. Können Sie übrigens auch anmailen mit Themenvorschlägen nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Jetzt folgt hier gleich der Büchermarkt mit Gisa Funk. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.